Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt Sie Tanja Lieske. Der Büchermarkt heute widmet sich neuen Erkenntnissen zur Meuterei auf der Bounty. Ebenfalls neu, eine vollständige übersetzte Ausgabe des Briefwechsels zwischen Vita Sackville-West und Virginia Woolf. Zunächst aber zur literarischen Spitzenmeldung des Tages. Heute erscheint in vielen Sprachen gleichzeitig das neue Buch von Salman Rushdie. Es ist ein Essay, in dem Rushdie über den Messerangriff schreibt, den er im August 2022 knapp überlebt hat. Ein Angriff, der, wir erinnern uns, eine Spätfolge war der Fatwa, die der damalige iranische Religionsführer Ayatollah Khomeini über Rushdie 1989 verhängt hatte. Mein Kollege Henry Bernhard hat Knife schon gelesen. Messer, so heißt dieser Essay. Und ihn habe ich gefragt, wie Salman Rushdie sich diesem doch sehr persönlichen Thema des Attentats denn genähert hat.
Er zeigt erstmal, wie so ein Attentat, solche Gewalt, selbst einen, der seit 1989, seit dieser Fatwa von Ayatollah Khomeini, ja damit gerechnet hat, so erschüttert, dass nicht nur seine körperliche Integrität, sein Leben, seine Gesundheit, sondern auch seine Psyche deformiert, beschädigt, ja sogar zerstört werden kann. Und seine Realität zerfällt förmlich vor ihm. Und er fragt sich, wo kann ich mich noch festhalten? Und er stellt sich die Frage, ist denn Glück selbst bei körperlicher Genesung überhaupt noch möglich? Und das gilt ja nicht nur für ihn, sondern auch für die Familie. Und er schreibt sich mit diesem Buch, kann man schon sagen, wortwörtlich zurück ins Leben. Das heißt auch zurück in die Freiheit, zurück in die Literatur. Also es geht ihm wirklich um seine eigene physische und geistige Freiheit, wie überhaupt am Leben teilnehmen zu können.
Als Täter wurde ja ein junger Mann gefasst, 24 Jahre alt, von libanesischer Abstammung, der sich im Internet radikalisiert hatte. Salman Rushdie legt Wert auf die Feststellung, dass dieser junge Mann seine Romane nicht gelesen hatte. Wie nähert er sich denn diesem Menschen?
Na, seine einzige Konfrontation nach dem Attentat, was 27 Sekunden dauerte, war ein Interview, das der Täter in der Haft gegeben hat. Und dort hat er eben gesagt, er habe diese islamistischen Videos gesehen, keine Zeile gelesen. Und Rushdie erscheine ihm nach diesen Videos unredlich. Und das empört Rushdie. Und er macht dann eigentlich einen raffinierten Kniff. Er imaginiert eine Verhörszene. Er selbst ist der Verhörer und versucht, eine Rechtfertigung für die Tat herauszuarbeiten, um wenigstens einen Sinn, eine Logik zu erkennen. Und befragt dann diesen Täter und die Antworten überzeugen ihn nicht. Und er macht sich lustig über den Täter und sagt, wenn ich einen Kriminalroman schreiben würde und ich würde sagen, ich habe gemordet, weil er unredlich war, das sei nicht besonders überzeugend, da würde er seine Lektoren nicht mit überzeugen. Und er sagt dann dem Mörder oder dem versuchten Mörder, du sollst dir was Besseres ausdenken. Ja? Und dadurch macht er sich eigentlich auf, zumindest in dieser Diskussion, in diesem Verhör, zum Sieger. Und auch physisch ist ja der Mordversuch misslungen. Das heißt, er kann am Ende doch nochmal über den Attentäter triumphieren.
Also er nähert sich diesem Trauma durchaus mit Mitteln der Fiktion.
Durchaus, durchaus. Aber das ist die einzige Stelle eigentlich, wo er in die Fiktion geht. Ansonsten bleibt er immer sehr, sehr nah am Geschehen, an dem, was passiert ist. Er fällt auch gleich zu Beginn mit dem Messer ins Haus, muss man sagen. Gleich zu Beginn so unvermittelt, wie es auch ihn getroffen hat. Und er beschreibt seine Benommenheit, seine Verblüffung eher als den Schrecken am Anfang. Und beschreibt, wie das Messer 15 Mal in ihn eindringt, in den Kopf, in den Körper, in den Hals, ins Auge. Er macht das enorm sachlich und trocken mit ganz, ganz wenig Emotionen und dadurch wird es eigentlich sprachlich auch stark und zwingend. Und diese Szenen kommen auch immer wieder. Und wir nehmen auch sehr deutlich Anteil dann an dem Leid während der Genesung. Wir erleben den kompletten Kontrollverlust über seinen Körper und dem begegnet er mit Ironie und Sarkasmus, zumindest im Buch, also eine Form von Selbstschutz.
Ein Essay über das Überleben ist es also geworden. Wie beschäftigt er sich denn mit den Mechanismen des Überlebens?
Eigentlich bleibt er fast immer auf der physischen Ebene und erklärt, was passiert, lässt uns teilhaben am Überlebens- und Genesungsprozess. Und dann geht es sehr stark um Zuwendung, um Trost, um Optimismus und Bestärkung. Es geht um Solidaritätsschreiben von Politikern, Kollegen, Lesern. Die sind fast so wichtig wie die Ärzte. Und ganz, ganz wichtig, seine Frau und seine Familie. Seine Frau weicht über Wochen nicht von seiner Seite. Und anders als nach der Fatwa von Khomeini 89 hat ihm zumindest in der westlichen Welt keiner gesagt, du bist ein bisschen auch selber schuld, wenn du religiöse Gefühle von anderen verletzt hast. Und das tut ihm auch gut, dass er sieht, dass er doch auf der richtigen Seite ist. Und also zu den literarischen Qualitäten kann man sagen, er verzichtet wirklich auf eine Metaebene, fast eigentlich auch auf essayistische Töne. Er bleibt sehr kühl am Geschehen dran und zieht daraus eigentlich seine Kraft.
Gibt es Einsichten über das Metier des Schreibens nach dem Attentat?
Also zunächst ist da die Sorge, dass er nie wieder schreiben kann. Er hat in Romannotizen, die er schon vorher hatte, geschaut und sagt, das ist unmöglich, mir jetzt einen Roman zu schreiben. Und erst mit der Verarbeitung des Attentats, eben in diesem Buch Knife, kann er wieder den Frieden mit sich, mit der Welt finden und zum literarischen Schreiben zurückfinden. Und das ist ja seine Welt, eben das literarische Schreiben. Er hat sich ja immer die Freiheit genommen, über alles zu schreiben, was er will. Und sehr schön finde ich auch die letzte Szene in dem Buch Knife, ist dann der Besuch des Orts des Attentats, ein Veranstaltungssaal. Und der letzte Satz, den lese ich jetzt mal vor. Komm, wir sind hier fertig, sagte ich zu Eliza und griff nach ihrer Hand, lass uns nach Hause fahren. Also das ist sein Versuch, einen Deckel auf diese Geschichte zu machen.
Eliza ist seine Frau, das ist ein Moment der Heilung. Wir dürfen also hoffen, dass es noch weitere Romane aus seiner Feder geben wird. Sehen Sie das genauso?
Das sehe ich so. Er ist garantiert schon am Schreiben für den nächsten Roman, denn er hat ja die Notizen schon in seinem Computer gehabt. Ich denke, da ist er dabei, wenn er die Interviews für dieses Buch für Knife dann hinter sich hat.
Eine Einordnung von Henry Bernhard und unser Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Knife von Salman Rushdie ist in der Übersetzung Bernhard Robbins im Penguin Verlag erschienen. 256 Seiten kosten 25 Euro. Und ebenfalls dort im Penguin Verlag erhältlich sind die satanischen Verse. Für deren Erstveröffentlichung wurde 1989 ein eigener Verlag gegründet, Artikel 19, ein Zusammenschluss mehrerer deutschsprachiger Verlagshäuser, und der Name des Übersetzers oder der Übersetzerin ist bis heute geheim geblieben. Die Bounty gilt bis heute als Unglücksschiff. Viel ist darüber geschrieben worden, verfilmt wurde die Sache auch, aber die kolonialen Hintergründe der Expedition dieses britischen Dreimasters in die Südsee haben bislang noch keine Rolle gespielt. Diese Lücke schließt nun der Bielefelder Historiker Simon Füchtenschnieder. Meuterei im Paradies, die Fahrt der Bounty und die globale Wirtschaft im 18. Jahrhundert, so heißt sein Sachbuch. Wolfgang Stehnke hat es für uns gelesen.
Die Geschichte von der Meuterei auf der Bounty ist schon oft erzählt und verfilmt worden. Am 28. April 1789 nahmen Teile der Besatzung den Kommandanten William Bligh gefangen und setzten ihn mit 18 Getreuen in einem Beiboot des britischen Dreimasters aus. Mitten im Südpazifik mit nur geringen Vorräten an Nahrung und Trinkwasser. Bligh und seinen Leuten gelang unter unmenschlichen Strapazen eine nautische Meisterleistung. Nach einer Seereise von 48 Tagen und rund 6000 Kilometern erreichten sie die holländische Niederlassung Kupang auf der indonesischen Insel Timor.
Unsere Körper waren nichts als Haut und Knochen, unsere Glieder voller Geschwüre und unsere Kleider nichts als Lumpen.
Aus diesem Stoff hat der Bielefelder Historiker Simon Füchtenschnieder seine Doktorarbeit gemacht und ein sehr informatives und spannendes Sachbuch. Am Beispiel der Reise der Bounty führt der Autor seine Leser zu den Anfängen der Globalisierung, informiert über naturwissenschaftliches Denken in der frühen Neuzeit, über Sklavenhandel und Plantagenwirtschaft, das Leben auf den Schiffen der Royal Navy und die Rolle der Marine bei der Erkundung der Welt. Es ging dem britischen Imperialismus sehr wohl um Herrschaft, Handel und Profit. Hand in Hand damit, aber auch um die Vermehrung des Wissens. Kapitäne wie James Cook oder eben William Bligh hatten auf ihren Reisen ausgebildete Naturkundler an Bord. An den Küsten fremder Länder sammelten sie Proben von Pflanzen, Mineralien und Tieren und dokumentierten die Funde in Zeichnungen und Texten. Adressat waren die königlichen botanischen Gärten in Kew. Ziel des systematischen Transfers von Nutzpflanzen war die Einführung ertragreicher und profitabler Sorten.
Macht über Pflanzen zu haben, war das Kapital, mit dem sich sowohl die Unabhängigkeit als auch die Vormachtstellung einer Nation finanzieren ließ. Mit ihr konnte man die Welt beherrschen.
Der Krieg um die Unabhängigkeit der britischen Kolonien in Nordamerika hatte die Nahrungsmittelversorgung der Sklavenarbeiter auf den Plantagen in der Karibik gefährdet, führt der Autor aus. Ersatz sollte nach den Vorstellungen der Society of West Indian Merchants der ertragreiche Brotfruchtbaum liefern, den man von Tahiti in die westindischen Kolonien verpflanzen wollte. Und so schickte die Admiralität im Dezember 1787 William Bligh und seine Mannschaft mit der Bounty auf die Reise, um Setzlinge zu holen. Die Unternehmung, so kritisiert Simon Füchtenschnieder in seinem Buch, wurde von der Royal Navy schlecht vorbereitet. Mit ihren 215 Tonnen war die Bounty zu klein. Für die bei Expeditionen sonst üblichen Marinesoldaten fehlte der Platz. Und der Umbau des ehemaligen Kohlentransporters zur Aufnahme einer großen Menge Pflanzen dauerte zu lange. Viel zu spät im Jahr sei das Schiff ausgelaufen, in Unwetter geraten und konnte wegen widriger Winde Kap Horn nicht umsegeln. Folgt man Füchtenschnieders Darstellung, dann war das Scheitern der Reise aufgrund der schlechten Vorbereitung gewissermaßen programmiert. Zum Vergleich zieht der Historiker Bleis zweite Reise heran mit der Providence und der Assistant, die 2 Jahre später reibungslos verlief. Insgesamt jedoch war der Transfer des Brotfruchtbaums in die Karibik eine kolonialistische Schnapsidee. Die Sklaven, die die Früchte essen sollten, verschmähten sie wegen des faden Geschmacks und verfütterten sie an die Schweine. Das und noch viel mehr hat Simon Füchtenschnieder durch seine Recherchen in britischen und australischen Archiven herausgefunden. Ihm ist ein materialreiches Buch gelungen, mit Karten und Illustrationen versehen, gut zu lesen, nicht nur für Historiker.
So das Urteil von Wolfgang Stehnke. Meuterei im Paradies. Die Fahrt der Bounty und die globale Wirtschaft im 18. Jahrhundert von Simon Füchtenschnieder ist im Verlag Klett-Cotta in Stuttgart erschienen. 417 Seiten, 25 Euro. Fast 2 Jahrzehnte lang standen sie in Briefkontakt. Sie schrieben sich manchmal sogar täglich. Die beiden Schriftstellerinnen Vita Sackville-West und Virginia Woolf. 1922 lernten sie einander kennen auf einer Dinnerparty und sie blieben in Kontakt bis zu Virginia Woolfs Freitod im Jahr 1941. 3 Jahre lang, zwischen 1925 und 1928, waren die beiden auch ein Liebespaar. Sie pflegten in der Londoner Künstlerbohème und in der Bloomsbury Group eine leidenschaftliche Beziehung. Love Letters, Liebesbriefe, heißt ein Buch mit ihren nun zum Teil erstmals übersetzten Briefen. Patricia Reimann hat diese Veröffentlichung als Lektorin begleitet und sie habe ich gefragt, was ist denn so besonders an diesem Buch?
Ja, das ist eine Frage, die nicht nur Sie stellen, sondern natürlich auch die Buchhändler, die schon eine ganze Menge Publikationen zu dieser ikonischen Liebesgeschichte über die Jahrzehnte natürlich verkauft haben. Das Besondere an Bechtels Band ist die Collage aus Briefen, Tagebucheinträgen beider Schriftstellerinnen und Briefen Vita Sackville-West an ihren Mann Harold Nicholson, die dem Band einfach zusätzliche Perspektiven verleihen. Außerdem, auch ganz wichtig, ein erheblicher Teil der Briefe und auch der Tagebucheinträge wurde erstmals für diesen Band ins Deutsche übersetzt. Sie kennen sicher die große Gesamtausgabe, die im S. Fischer Verlag über viele Jahre hinweg sehr sorgfältig ediert erschienen ist. Aber auch die ist nicht ganz vollständig. Und deswegen stoßen wir hier auf Briefe und auch Tagebucheinträge, die bisher noch nicht auf Deutsch zu lesen gewesen sind.
Wenn man Berichte über die Beziehung der beiden Frauen nachliest, dann taucht ja meistens die Bemerkung auf, sie waren ja beide auch verheiratet, dass die Ehemänner Leonard Woolf und Harold Nicholson im Bilde waren über ihre durchaus auch leidenschaftliche Liebesbeziehung und diese auch billigten. Ich habe aber nun, Patricia Reimann, bei der Lektüre einiger Briefe Vitas an ihren Mann durchaus andere Nuancen entdeckt. Da gibt es Ausflüchte, Beschwichtigungen, Erklärungen. Einmal schreibt sie zu ihrer Beziehung nicht Verliebtheit, einfach Liebe, Verehrung. Das schreibt sie 1926. Wäre das denn so etwas, was vielleicht neu erzählt oder gerade gerückt werden müsste?
Ach, da bin ich mir nicht so sicher. Also das Entscheidende war, denke ich, nicht die Frage, was die Außenwelt denkt, sondern wie gelingt Aufrichtigkeit? Wie der emotionale und auch künstlerische Umgang mit Gefühlen, auch solchen wie Eifersucht? Und gerade die in diesem Band eingeschlossenen Briefe an Harold Nicholson, finde ich, belegen dieses Ringen auf ganz eindringliche und anrührende Weise. Und ich glaube, das Agreement war eines von Offenheit und zugleich Diskretion.
Wie spiegelt sich das dann wieder in den Briefen der beiden?
Die Briefe sind durchdrungen, würde ich sagen, von einer umfassenden seelischen, geistigen, künstlerischen und auch sinnlichen Intimität. Virginia Woolf ist eine Meisterin schwebender und dann auch wieder ganz handfester Verbalität. Aber im gängigen Sinn explizit ist sie natürlich nicht. Sie galt Vita, und das war sie wohl auch, als das sanfte Genie. Und Vita ihrerseits war bei all ihrer robusten Sinnlichkeit eben auch eine Person, die sich sehr wohl verbarg. Jedenfalls dann, wenn sie Virginia nicht gerade ein bisschen quälen wollte mit irgendeiner neuen Eroberung. Das heißt also, beides findet statt. Offenheit und Diskretion, auch als eine Art Wechselspiel, was vielleicht charakteristisch ist für intime Beziehungen überhaupt.
Sie messen sich aneinander auch als Künstlerinnen. Welche Einblicke gewähren denn die Briefe in dieser Hinsicht?
Ich würde sagen, sie gewähren uns einen Eindruck von dem einerseits bestehenden Ungleichgewicht, das in dieser Beziehung bestand. Wir kommen vielleicht später noch auf Orlando zu sprechen. Daran lässt sich das ganz schön zeigen. Beide gehen auf eine zurückhaltende und gleich fordernde Weise miteinander um. Und das hat natürlich diese Beziehung auch immer wieder vor Zerreißproben gestellt.
Orlando, Sie haben den Roman erwähnt, 1928 geschrieben und erschienen. Virginia Woolf setzt ihre Liebe zu Vita Sackville-West ein literarisches Denkmal. Zugleich schreibt sie, ja, einen Erfolgsroman der Moderne. Es ist auch ihr erster großer Erfolg. Ging es denn, Frau Reimann, darum, der Nachwelt eine gültige Fassung dieser großen Liebe zu hinterlassen?
Naja, also Orlando ist ja die fantastische Biografie eines Edelmanns, der mehrere Jahrhunderte durchschreitet, auf magische Weise das Geschlecht wechselt und schließlich als Schriftstellerin in der Gegenwart ankommt. Und Virginia Woolf widmet diesen Roman Vita. Er nobilitierte Vita im gesellschaftlichen Leben, kann man, glaube ich, sagen. Und Sie sagten es schon, ja, für Virginia Woolf war das der erste große, auch ökonomische Erfolg. Ihr literarischer Rang war zu diesem Zeitpunkt zumindest den Eingeweihten schon klar. Es gibt einen, ich glaube, das ist ein selbstironischer Hinweis von Virginia Woolf. Sie sagt einmal, sie werde sich in diesem Buch an Vita öffentlich rächen für alle möglichen Affären, die Vita neben ihrer Beziehung zu Virginia Woolf unterhielt. Aber ich würde sagen, dass dieser Gedanke aufs Ganze gesehen eigentlich gerade mal so viel ausmacht wie ein Komma. Der Roman ist eine Hommage an Vita, die begehrte, geliebte Frau und das bewunderte Fabelwesen, das sie für Virginia war. Zugleich aber ist es natürlich ein zeitgeistkritisches und literarisches Meisterwerk von schillernder Farbenpracht und enormer Facettenvielfalt und eminentem Einfallsreichtum. Und ich glaube, in der Literatur hatte für Virginia Woolf immer das Künstlerische unbedingten Vorrang vor dem Privaten.
Sie haben natürlich sehr gründlich gelesen. Gibt es einen Brief, der Sie besonders interessiert oder berührt hat?
Also es gibt viele Briefe oder vor allem auch Tagebucheinträge, die besonders haften bleiben. Da fällt mir zum Beispiel ein, dieser Eintrag vom März 1935, als Virginia Woolf schreibt, die Freundschaft sei beendet. Zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, war die Liebesbeziehung schon seit einigen Jahren beendet. Und sie erklärt das nicht genauer. Das ist so ein Eintrag, der bleibt einem hängen, auch wenn man dann die weiteren Jahre in den Blick nimmt und vor allem das tragische Ende von Virginia Woolf, dann fragt man sich, ja, warum brach das?
So die Lektorin Patricia Reimann. Love Letters von Virginia Woolf und Vita Sackville-West. Und hier war ein ganzes Übersetzerteam am Werk. Susanne Höbel, Maria Bisse-Sporleder, Sibyl und Dirk Wanderbeke, Brigitte Walizek und Claudia Werner. Die amerikanische Künstlerin Alison Bechtel ist die Herausgeberin und erschienen ist das Buch im Unionsverlag, im Schweizer Unionsverlag. 352 Seiten kosten 24 Euro. Nach den Nachrichten begrüßt sie hier Britta Fecke zur Sendung Forschung aktuell. Und dort ist zu erfahren, was eigentlich aus der Idee wurde, Viagra für die Frau einzuführen. Für ihre Aufmerksamkeit für den heutigen Büchermarkt dankt Tanja Lieske.